Deutschlandfunk, Information und Musik.
Was wissen wir eigentlich vom Krieg? Bilder und Berichte sind in Kriegszeiten schwerer zu verifizieren. Reine Fakten müssen, das gilt natürlich immer, in einen Zusammenhang gebracht werden. Und dann wäre da auch noch die Frage, wie über den Krieg gesprochen wird. Was heißt das also für die Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine? Darüber habe ich mit dem Medien- und Kommunikationswissenschaftler Florian Zollmann gesprochen. Er lehrt an der Universität Newcastle. Ein Beispiel. Am Freitag fiel im ZDF der Satz, jetzt ist der Russe da. Eine angemessene Rhetorik?
Naja, zum einen kommt das ja im Zusammenhang der russischen Invasion in die Ukraine. Und ich denke, man muss da auf jeden Fall erstmal ganz klar sagen, dass diese Invasion völkerrechtswidrig ist und damit auch einen illegalen Angriffskrieg darstellt. Ja, und das ist natürlich so, dass das eine insbesondere sehr schwerwiegend für die Bevölkerung in der Ukraine ist. Und ich denke, dass wenn man dann Militär in den Straßen der Städte in der Ukraine zum Beispiel wahrnimmt oder in den Vororten, dann hat das natürlich so einen Eindruck, dass wir es hier mit einer Invasion zu tun haben, wo ausländische Truppen, russische Truppen wirklich in ein Land, man könnte fast sagen, einfallen. Ja? Und wenn man sich den legalen Kontext ansieht, ist das nun mal auch so. Und ich denke, dieser Satz, den Sie gerade gesagt haben, der hat damit was zu tun und das fällt vielleicht deswegen auch in den Medien so. Auf der anderen Seite natürlich gibt es da natürlich auch andere Konnotationen. Das ist ja, sagen wir mal, wenn man jetzt historisch das betrachtet anguckt, gab es ja einen langen Aufbau der Berichterstattung, was die Russland angeht, russische Interessen, westliche Interessen. Und da kriegt man natürlich auch den Eindruck, dass Russland immer sehr negativ porträtiert wird in den Medien. Und so ein Begriff, der Russe ist da, das macht natürlich auch Angst und kann natürlich auch als Teil einer Propagandaschlacht angesehen werden. Aber trotzdem muss man natürlich auch sagen, diese Intervention, die wir gerade sehen von den Russen, die ist natürlich auch beunruhigend.
Jetzt haben Sie gesagt, dass die Berichterstattung schon im Vorfeld negativ war. Das würde ich jetzt darauf zurückführen, dass wir uns in unserem Wertesystem sozusagen die Bedrohung doch gesehen haben, auch deswegen, weil es ja eine Tatsache ist, dass die russische Regierung eine Politik der Gewalt verfolgt. Also man darf seine Meinung nicht frei sagen. Künstler, Journalisten, andere Kulturschaffende werden verfolgt und teilweise in Lager gesperrt. Das haben wir ja doch häufig auch mitbekommen. Inwiefern würden Sie denn trotzdem sagen, dass das eine negative Berichterstattung war?
Na, ich denke, zum einen muss man natürlich klar trennen, was innenpolitisch abläuft in Russland und was die russische Außenpolitik ist. Und sicherlich gibt es da innenpolitische Repressionen, aber wenn wir die Außenpolitik anderer Länder bewerten, zum Beispiel der USA, dann würden wir ja auch nicht das mit dem Maßstab messen, was die USA innenpolitisch machen. Man denkt zum Beispiel an den Rassismus und an die Polizeigewalt in den USA. Die würden wir natürlich jetzt auch nicht diskutieren im Zusammenhang mit der amerikanischen Außenpolitik. Und ich denke, ich habe jetzt die Berichterstattung in den letzten Monaten eng verfolgt, aber ich habe natürlich noch keine Studie dazu gemacht. Das heißt, das basiert jetzt auf meinen eigenen Beobachtungen. Aber man kann schon sehen, dass da Russlands Aktionen und Russlands Politik, insbesondere in den letzten Monaten vor der Invasion, durchaus in einem sehr polarisierend dargestellt wurden. Russland wird auf Putin reduziert. Es wird suggeriert, dass Putin böse ist, ein Aggressor und dass Russland einfach nur nach Großmacht streben würde, jetzt mal so allgemein formuliert. Und ich denke, so eine Art Berichterstattung, so ein gut-böses Schema, das schaut nicht wirklich die Zusammenhänge an, dass vielleicht Russland auch ernstzunehmende Sicherheitsinteressen hat, die es seit Jahren als verletzt ansieht. Und das ist, denke ich, ein zentraler Punkt, dass wir seit Mitte der 90er Jahre hat ja die NATO im Prinzip alle ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes, das ja damals das Verteidigungs- oder Militärbündnis der Sowjetunion war, aufgenommen in das NATO-Bündnis. Und wenn man sich das aus russischer Perspektive ansieht, dann bekommt man vielleicht den Eindruck, dass die NATO immer näher ran an die russische Grenze rückt.
Gut, aber es wäre doch eigentlich absurd anzunehmen, dass die NATO irgendwo einmarschiert. Also da gibt es doch einen konkreten Unterschied.
Naja, das ist ja die Frage. Die NATO hat ja zum Beispiel auch sich engagiert im Kosovo-Krieg 1999, was ja auch ein völkerrechtswidriger Krieg war. Und es gibt ja durchaus andere Militäroperationen, die von der US geführt wurden. Nehmen wir den Irak-Krieg, nehmen wir Afghanistan oder Libyen, wo man durchaus auch sehen kann, dass die westliche Seite sehr aggressiv vorgeht in ihrer Außenpolitik. Und ich denke, man muss das ein bisschen weiter sehen. Was sind die Sicherheitsinteressen von Staaten? Das heißt, es geht da auch um wirtschaftliche Interessen, es geht um strategische Interessen. Und in der Vergangenheit, wenn wir zurückschauen, im Zweiten Weltkrieg, wenn wir weiter zurückgehen im Deutschen Kaiserreich und sogar zurück ins Napoleonische Reich, dass da eben Russland über die Ukraine angegriffen wurde. Das heißt zum Beispiel, die Nazis, als sie Russland im Zweiten Weltkrieg angegriffen haben, seien durch die Ukraine gekommen, weil das eine Ebene flachen Landes darstellt auch. Und das heißt, Russlands Sicherheitsinteressen können da auch etwas sensitiv sein. Und ich denke, es geht da um solche Kalküle, dass ja zum Beispiel die USA es auch wahrscheinlich niemals akzeptieren würde, wenn jetzt zum Beispiel eine russische oder chinesische Militärallianz zum Beispiel Mexiko oder Kanada, was ja Anrainerstaaten sind, in ihre Allianzen aufnehmen wollen würde. Also,
aber vielleicht sprechen wir tatsächlich mal über die Aufgabe von Journalismus, gerade jetzt in Kriegszeiten. Denn die Aufgabe der Journalisten oder die Berichterstattung hat sich insofern ja auch verändert, als dass viele Informationen über andere Kanäle kommen. Das heißt vor allen Dingen über die sogenannten sozialen Netzwerke, über Twitter, über Facebook, über andere Kanäle. Wie schwierig ist das überhaupt, da zu verifizieren?
Ja, ich denke, das ist natürlich auch ein Problem. Ich meine, man sieht es ja jetzt auch, ich habe heute Morgen gerade mal mir die Berichterstattung so ein bisschen angeschaut und da ist dann ja immer so eine Art Disclaimer, heißt das auf Englisch, dass man im Moment nicht alles verifizieren kann, weil eben viele der Informationen entweder von der ukrainischen oder der russischen Militär- oder politischen Seite kommen und weil es ja schwierig auch ist im Moment für Journalisten, sich das vor Ort anzuschauen. Und sicherlich gibt es da ein Problem, dass natürlich über soziale Medien auch jetzt Fehlinformationen und Propaganda verbreitet wird und das natürlich auch nochmal das Bild des Konflikts verzerrt sozusagen. Aber ich denke mal, das wissen wir schon seit langem, dass wenn es eben um Kriegsberichterstattung geht, dann spielte Propaganda bisher immer eine große Rolle. Und wir sind ja gerade auf das Beispiel eingegangen, so wie Putin diese Invasion gerechtfertigt hat. Das ist natürlich auch Propaganda, wenn er sagt, er hat ja, glaube ich, auch gesagt, es ginge da um Friedenssicherung oder sowas. Das ist ein klassischer Propagandadiskurs, zu sagen, man benutzt militärische Macht und man will das legitimieren mit Hinblick auf Frieden. Das haben alle Aggressoren in der Vergangenheit im Prinzip so gemacht, ne? Und deswegen ist das natürlich, muss man da aufpassen, aber das ist, glaube ich, immer so in Kriegszeiten leider und man muss natürlich ein bisschen abwarten, was jetzt passiert. Aber was ich trotzdem denke, und das wollte ich mal kurz ansprechen, wenn das geht, ich denke, wie gesagt, wenn wir uns die Medienberichterstattung anschauen, und ich will auch nicht nur auf dieser NATO da immer herumreiten, aber was man zum Beispiel auch machen kann, es gibt ja da auch Organisationen der Zivilgesellschaft. Also ich interessiere mich zum Beispiel als Teil meiner Forschung auch für die Friedensbewegung, sehr stark insbesondere in England und in den USA. Und da gibt es ja eine starke Friedensbewegung, da gibt es unabhängige Medien und auch Organisationen wie zum Beispiel Code Pink. Das ist die Organisation von der Friedensaktivistin Media Benjamin. Und die arbeiten ja seit Jahren, arbeiten die mit sozialen Medien quasi auf der Graswurzelebene, aber auch eben mit Politikern in Washington und versuchen eben da für eine friedfertige Politik sich einzusetzen. Und Code Pink zum Beispiel haben jetzt gestern, glaube ich, eine Art Event, Online-Event dazu aufgerufen und der heißt, was die Ukraine angeht, kein Krieg in der Ukraine, aber auch Nein zur NATO. Und dann fragt man sich, warum die in den Medien nicht so viel Gehör bekommen. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, sich anzuschauen.
Ja, da fällt mir ein Satz ein des ehemaligen ZDF-Chefredakteurs Nikolaus Brender, der gesagt hat, guter Journalismus hat immer den Frieden im Sinn. Das wäre genau ja das, worauf Sie letztlich dann hinaus wollen.
Genau, und ich denke, das wollte ich gerade eben auch sagen, wenn man sich anschaut, diese Organisationen der Friedensbewegung, ich denke, wenn man den Frieden im Sinn hat als Journalismus, dann muss man im Konflikt auch schauen, wie man Lösungen finden kann, sage ich mal. Und ich denke, im Moment muss es da auch um diplomatische Lösungen gehen. Natürlich ist das zu verurteilen, weil wir müssen versuchen, auch diplomatisch da noch was zu erreichen.
Ja gut, aber das sagt die deutsche Bundesregierung ja auch. Also gerade die Außenministerin Annalena Baerbock weist immer wieder darauf hin, dass das der einzige Weg ist, weil auch das sozusagen in unserem Wertesystem so verankert ist.
Nee, das ist ja sicherlich auch lobenswert. Ich habe nur ein bisschen bekommt man eben den Eindruck, dass in den Medien eben oft dann so eine Art Gut-Böse-Schema verwendet wird, also natürlich in allen Medien, aber so im Großen und Ganzen. Und das, wenn man in diesem Schema agiert, so ein Framing, das führt dazu, dass man eben dann eher als Lösungsmittel etwas sucht wie mehr Sanktionen, vielleicht noch die eine Seite mit Militärequipment unterstützen, solche Lösungen. Und wenn wir das machen, dann endet das natürlich in einer Art neuen Kalten Krieg, wohingegen es vielleicht auch gut wäre auszuloten, was ist da diplomatisch noch möglich?
Ich würde Sie gerne, Herr Zollmann, zum Schluss fragen, ob es nicht eigentlich selbstverständlich ist, dass Journalismus, selbst wenn er sich als, sagen wir mal, ausgewogen bezeichnet und alle Seiten beleuchten will, immer auch das Wertesystem spiegelt, innerhalb dessen er berichtet?
Ich denke, das kann man sagen. Es ist halt immer die Frage, was ist jetzt das Wertesystem? Weil wenn man sich die Gesellschaft anguckt, da gibt es ja auch Machtungleichheiten. Und das ist dann nicht nur einfach neutral ein Wertesystem, das kann eben auch ein ideologisches System sein, was eben vielleicht westliche Partikularinteressen natürlich auch mehr zur Geltung kommen lässt, die vielleicht nicht immer unbedingt die Interessen der gesamten Gesellschaft mit einbeziehen. Zu unserem Wertesystem gehört es ja auch, dass wir diplomatische Lösungen finden wollen, dass wir friedliche Lösungen zu Konflikten finden. Und es ist eben die Frage, ob diese Werte immer angemessen transportiert werden oder ob die vielleicht noch mehr in den Vordergrund gestellt werden können, auch bei uns, aber natürlich auch in vielen anderen Ländern.
Der Medien- und Kommunikationswissenschaftler Florian Zollmann über Journalismus und Perspektiven in der Kriegsberichterstattung. Das Interview haben wir gestern aufgezeichnet.